stick to it und mach nur eine Sache und mach sie richtig. Das ist der größte Scheiß, den ich in meinem Leben
gehört habe.
Mit genau diesem Satz hat mir Ben Bernschneider eine Riesenlast von den Schultern genommen. Ben macht wie ich viele verschiedene Dinge, kommt auch aus der Werbung und ist eigentlich Fotograf und Regisseur. Kennengelernt habe ich ihn bei Click Click What, einem Interviewformat von Steffen Böttcher und Ben Hammer. Ich sollte dort über mein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt meinen Sneaker-Kalender sprechen. Das Problem war nur, zu diesem Zeitpunkt war mir gar nicht danach. Ich kämpfte mit dem Luxusproblem, festgestellt zu haben, dass es das doch nicht ist. Das, worauf ich aufbauen will. Fotografie macht mir keinen Spaß mehr. Angefühlt hat sich das jedoch, als würde eine Mutter ihr Kind nicht mehr lieben. Mein schlechtes Gewissen war besonders groß, weil ich dermaßen viel Unterstützung bei der Kickstarter-Kampagne erfahren durfte. Dass ich am Ende über genau das mit Ben im Auto auf dem Weg zurücksprechen werde, hätte ich damals nie gedacht. Und über was wir uns da unterhalten haben, das erfahrt ihr in diesem Interview. Bevor wir damit starten, möchte ich aber noch ganz schnell Danke sagen an Simon und Paul, die uns das Equipment zur Verfügung gestellt haben, an die ehemalige Reinigung in Hamburg, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, Patrick, der mir einen Schlafplatz geboten hat, und natürlich Michael, unseren Kameramann. Ihr merkt, ich bin bei dem Projekt unfassbar abhängig von meinen Freunden und meinem Umfeld und deren Hilfe. Was ihr tun könnt, ist, den Channel zu abonnieren, das Video zu teilen und im besten Falle sogar uns finanziell zu unterstützen, damit wir Benzinkosten etc. bezahlen können. Das Ganze könnt ihr auf www.patreon.com/Maggie Herker tun oder ganz einfach per PayPal. Dort heißen wir Scheitern. So, und bevor ich jetzt weiter quatsche, wünsche ich euch viel Spaß bei einer neuen Folge mit Ben Bernschneider und mir, Maggie Herker.
Ach so, halt, stopp. Ob ich Hosen anhabe, seht ihr zwar nicht, aber die Spendierhosen habe ich auf eine gewisse Art und Weise an. Unter allen Kommentaren verlosen wir ein Buch, das ihr euch im Shop von Ben Bernschneider aussuchen könnt. Link findet ihr wie immer in der Infobox. Und jetzt wirklich viel Spaß.
Bist du denn heute schon gescheitert?
Ja, aber ich würde sagen, wenn ich mir... Man sollte sich ja vor dem Tag so kein Bier zu trinken. Ich bin jetzt damit gescheitert. Maggie.
Grüßchen.
Auf dein neues Projekt.
Mhm. Und wer sich fragt, wie dieses Projekt heißt, das heißt Scheitern für Anfänger. Was ist denn meine Kamera? Das Schöne ist... In diesem Projekt und bei diesem Format darf man ruhig scheitern, es dürfen Fehler passieren, deswegen müssen wir uns heute nicht so viele Sorgen machen. Wer uns nur hört und nicht sieht, den darf ich Ben vorstellen. Er ist, was ist er denn alles? Da muss man jetzt anfangen. Fotograf, Regisseur, Kameramann, aber auch schon mal alles.
Ja, aber... Ich würde es dabei nahezu belassen.
Ja, magst du es nicht so gerne, wenn du in Interviews vorgestellt wirst, was du alles machst?
Nein, nein, nee, überhaupt nicht. Aber es ist ja so, dass man auch seit, in den Zeiten des Internets ist es ja wahnsinnig einfach, sich Dinge anzueignen. Und du bist bis zu so einem gewissen Level, kann jeder immer alles. So jeder, guck mal, da steht ein Mann, der eine DSLR bedient, und wenn du jetzt fragst, kann natürlich die ganze Jugend eine DSLR bedienen, kann damit filmen, aber das macht noch lang kein Kameramann, deshalb bin ich kein Kameramann, deshalb habe ich einen Kameramann.
Okay, alles klar.
Ist es auch ein ganz kurz, es wird also auch ein...
Podcast.
So lang kein Podcast mehr gemacht, finde ich gut.
Das kommt jetzt aus den Staaten. Ja, das kommt wieder. Genau, und wer uns sehen möchte, der kann das auf YouTube machen. Scheitern für Anfänger, der Kanal, kurze Einleitung und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Wie definierst du denn für dich Scheitern? Beziehst du es mehr auf deinen Beruf oder deine Berufe, je nachdem? Oder gibt es für dich auch ein privates Scheitern?
Weiß nicht, also so der Unterschied zwischen Scheitern und Fehler machen wäre jetzt für mich, glaube ich, wenn du dir was vorgenommen hast und du meintest, es bis zum Ende durchblicken zu können und hast das nicht geschafft, aus Antriebslosigkeit, weil es dir keinen Spaß gemacht hat, ist schlecht, aus egal welchem Grund, dann würde ich das, dann ist das ein Scheitern. Aber wenn du auf dem Weg siehst, irgendwie, das ist es nicht und das bringt es nicht, oder vor allen Dingen, bei mir ist es so, bei mir, ich bin unheimlich wechselhaft und ich fange auch mal ein Projekt an und merke dann ein Jahr später, das ist nicht das, was ich machen will, dann finde ich, ist es kein Scheitern, sondern dann liegt der Fehler eher darin, das begonnen zu haben, seine Zeit investiert zu haben. So.
Aber fühlst du dich dann schlecht, wenn du das feststellst, shit, ich habe jetzt ein Jahr an etwas gearbeitet und irgendwie ist es das nicht?
Nee, man ist ja eher, man freut sich ja, man ist ja eher, man ist ja sowieso immer im Jetzt und du freust dich ja dann, also ich habe nicht so Leerlaufzeiten, ich bin immer manisch an irgendwas interessiert und dann ist meine Welt total in Ordnung und alles ist so wunderbar und die ganze Recherchezeit und dann denkst du nur daran und bist einfach froh, dass das andere weg ist. Das, ich, im alle paar Jahre mal ist es so, dass das, was glaube ich auch eine Midlife-Crisis ausmacht, ist, dass man sich fragt, wo sind all die Jahre hin?
Ja.
Und hätte ich mit dem, was ich gerade mache, früher angefangen, dann wäre ich jetzt an einem anderen Punkt. Mhm. Das ist, glaube ich, aber das, meiner Meinung nach ist es ein ganz großer Irrtum, denn du hast die Sachen ja nur so gemacht, weil du die anderen Sachen gemacht hast und weil du gemerkt hast, das ist scheiße und das gefällt mir nicht. Und hättest du diese Erfahrung nicht gemacht, dann würdest du dich möglicherweise immer noch quälen, weil deine Eltern, die immer mal gesagt haben, stick to it und mach nur eine Sache und mach sie richtig. Das ist der größte Scheiß, den ich in meinem Leben
gehört habe. Weil du gerade sagst, Eltern, haben die denn das immer unterstützt, was du machst? Ich gehe mal davon aus, du warst schon ziemlich früh ein kreativer Freigeist oder hast du erstmal was Klassisches, so eine Ausbildung, Studium, hast du was in die Richtung erst gemacht?
Ja, ich habe nach dem Abi, habe ich mich ein bisschen treiben lassen, was ich so, aber nicht treiben im Guten, irgendwie so, dass man sich auf eine Weltreise begibt und was Sinnvolles macht. Ich glaube, ich hatte lange das Gefühl, dass mein Genie schon erkannt werden würde.
Mhm.
Und ich habe erst später gelernt, dass man auch wahnsinnig viel hart daran arbeiten muss.
Mhm.
Und ich war, und kombiniert mit der Angst, die ich eigentlich so mein ganzes Leben lang immer hatte, ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, das ist eine ziemliche Scheißkombi, so, weil dieses Risiko einzugehen und Fehler zu machen und daraus zu lernen, ich habe das immer versucht, so einigermaßen behütet zu lassen und das war ganz dumm. Ich habe mich aber dann für Regie beworben in Ludwigsburg und in Köln und ich glaube auch in München, nee, in München nicht, und bin aber nicht angenommen worden. Und fühlte mich auch wahnsinnig verletzt dadurch und wahnsinnig so, ihr seid eigentlich alle zu doof, weil ihr nicht seht, wie toll ich bin.
Motiviert dich denn sowas oder bist du dann erstmal down? Oder zu dem Zeitpunkt?
Nee, erstmal down und ich glaube aber, das ist wichtig, weil wenn es nicht wehtut, dann war es ja auch, dann hat es ja keine
Bedeutung gehabt.
Nö, genau, dann hat es irgendwie auch keinen Lernfaktor irgendwie. Und also abgesehen davon, dass es bei diesen Regiestudiengängen von 2000 Bewerbern oder was auch immer 48 oder 18, 14 genommen werden, war es aber auch so, dass als ich Jahre später mir das halt angeguckt habe und auch was ich geschrieben habe, du hast ja noch auch nicht nur den praktischen, sondern ja auch einen theoretischen Teil, ich schäme mich wirklich, weil in der Zeit, ich habe in Krefeld Abi gemacht, ist ja nicht gerade die größte Großstadt der Welt. Und was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, ist, dass du musst dich abreiben. Leute müssen dich kritisieren. Es muss irgendwas passieren. Du musst einfach deinen Platz im Gegensatz, also in Relation zu anderen Leuten, die wirklich was machen sehen. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und deshalb glaube ich auch, dass das total wichtig ist, viel auszuprobieren und einfach älter zu werden und diese Erfahrung zu sammeln. Und das kannst du aber keinem, der 19 ist, 20, erklären, weil du bist, egal wer du bist, davon überzeugt, dass du wirklich schon die Weisheit mit Löffeln gefressen hast.
Ja.
Und dieser Generationskonflikt, den du hast, wenn du denkst, deine Eltern haben nicht mehr alle Tasten im Schrank und jetzt sitze ich hier mit 40 und denke, was für ein unfassbar dummer Junge da saß und das ausgefüllt hat. Und das, ich kann das total verstehen. Hätte ich da in der Jury gesessen, hätte ich gesagt, na, nächster. Und,
aber du hast gerade gesagt, man braucht Kritik, man braucht dieses Nein eventuell, ob das jetzt von den Eltern kommt oder von der Schule kommt.
Wo wir immer darüber, dieses Problem der Millennials, darüber sprechen, immer gesagt wird, ja, die Eltern haben ja nichts Besseres zu tun, als ihren Kindern zu sagen, du bist der Tollste, du bist der Allerbeste und du kannst alles werden, was du willst. Ich weiß nicht so genau. Also ich bin ein Scheidungskind, und da dachte ich auch mein ganzes Leben, dass mich das überhaupt nicht mitgenommen hat. Und ich erst auch mal so bei einer, gehst du doch mal 50 Stunden zu einem Therapeuten und redest einfach mal drüber, was ich übrigens jedem ans Herz legen kann und finde, so wie in Amerika das Gang und gäbe ist. Ja. Du kannst nicht mit deinen Eltern darüber reden, denn deine Eltern sind voreingenommen und du musst, kannst auch nicht mit deiner besten Freundin, weil die möchte gerne, dass du ihre beste Freundin bleibst. Du musst mit jemandem darüber ganz objektiv einfach mal über Sachen reden können, die in deinem Leben passiert sind. Und deshalb, waren immer so zwei unterschiedliche Stimmen, aber es gab nicht wirklich so, also so richtig laute Kritik an meinem, an meinem Lebenswandel. Von mütterlicherseits, die haben alle ihren Doktortitel schon alle sehr früh gehabt und so, und da war es so, ja, aber zumindest beende doch ein Studium. Ja. Und für mich war das, wozu soll ich ein Studium beenden, wenn mich der Outcome nicht interessiert.
Absolut. Für mich war eigentlich auch relativ klar schon in der Schulzeit, ich werde das nicht brauchen. So intuitiv habe ich das schon gefühlt. Und bei mir ist das auch so, jeder hat bei uns Abitur, jeder hat studiert in der Familie. Und was ich aber mega interessant finde wegen Therapie, ich muss immer an einen Satz denken, ich war auch mal in Gesprächstherapie und dann hat meine Therapeutin zu mir einen Satz gesagt, den ich so genial fand. Wir haben über Beruf, wir haben über alles geredet und wir hatten auch natürlich dieses Thema Kindheit, was so total Klischee ist und was ich nie machen wollte, weil ich das so bescheuert fand. Und dann sagt meine Therapeutin zu mir, wissen Sie, wir kriegen viele Sachen wieder hin, aber eine Sache kriegen wir nicht. Und dann dachte ich schon, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? Sie werden niemals eine feste Stelle haben. Weil sie können nicht mit autoritären Personen. Und ich dachte mir, geil, ich habe das jetzt auch noch von einem Arzt bestätigt bekommen, dass ich niemals in einem Betrieb fest arbeiten kann. Mutter, gib auf. So, weißt du, weil das natürlich der größte Wunsch von Eltern ist, was Sicheres zu machen.
Na, ich fand das schon, also mein Vater, der auch hat ein Drehbuch geschrieben. Und vor allem, was sehr lustig ist, auf Netflix gibt es eine Serie, die heißt Beltracchi. Und es gab so einen Kunstfälscher-Skandal. Und der hat zusammen mit meinem Vater das Drehbuch geschrieben. Aber da war das, glaube ich, damals noch nicht klar. Und mein Vater hat auch keine Schuld an dem Ganzen, der wusste davon nichts. Das war schon eher so, mein Vater hat schon das interessantere Leben gelebt, also so aus der Sicht eines 13-, 14-Jährigen. Und mein Stiefvater hatte eine Professur in, wir sind ja nach Brasilien gezogen und hatte in Brasilien da eine Professur an der Uni und meine Mutter hat ihr erstes Buch geschrieben. Und,
ja, okay, die müssen dich ein bisschen verstehen. Also mit was Vernünftigen hätten die dir gar nicht kommen können, wenn sie es dir anders vorgelebt haben.
Du meinst jetzt, den Professor und eine Doktorandin zu Hause zu haben, ist ja in dem Sinne was Vernünftiges von deren Seite. Aber ich habe überhaupt keine scheiß Eltern, also das war alles immer total cool und super. Das Einzige, dass eigentlich mein Vater, der ja selber ein Filou war, so darauf gepocht hat, dass ich mich einschreibe nach meinem Abi. Und da habe ich mich für, ich glaube, Germanistik und Anglistik eingeschrieben an der Uni zu Köln. Da war ich nicht einmal.
Geil.
Ich bin da einmal durchgelaufen oder so. Aber dem war das wichtig, dass ich zumindest eingeschrieben bin. Ich weiß auch nicht genau, was da los war, aber das wäre der Studiengang, den ich abgebrochen habe, also der nächste Fehlschlag. Oder wie war das Thema heute?
Nicht Scheitern.
Scheitern. Also das nächste Scheitern, aber natürlich ein konsequent gewolltes Scheitern. Und
das hast du wahrscheinlich dann auch in den Lebenslauf des Scheiterns geschrieben, den man sich dann auch angucken kann. Gib dir mir mal rüber. Wann hast du das letzte Mal einen Lebenslauf schreiben müssen?
Vor 16 Jahren habe ich in der Werbung angefangen.
Ja.
Und da habe ich das einzige und letzte Mal einen Lebenslauf geschrieben.
Ja, und dann also haben wir noch Kontakte.
Ja. Dieses Bewerben, so, ich habe 70 Bewerbungen rausgeschrieben, das trifft ja auf nichts, das, was wir machen, zu. Das ist ja
klar. Aber als was hast du dich beworben damals bei der Werbung?
Als Texter.
Texter.
Ich habe einen Copy-Test gemacht und einen Lebenslauf, der kaum vorhanden war, dahingeschrieben.
Hat dir das Spaß gemacht dann damals? War das so, hast du dich gefühlt so, jetzt habe ich es geschafft, also wenn es überhaupt dieses Gefühl jemals geben wird, aber...
Also das Problem war, ich glaube, was ja sowieso immer in unserer kapitalistischen Welt gibt es immer das will ich machen, es gibt das, damit könnte ich Geld verdienen. Mhm. Umso näher das aneinander liegt, desto perfekter und besser ist es, aber ich hatte mich 2 Jahre lang ja jetzt beworben, Regie, und habe mich so ein bisschen in Köln treiben lassen und die Angst, dass ich irgendwann mal verhungere, hat leider, also der Kopf hat dann einmal kurz über das Herz gesiegt und ein Freund wollte nach Hamburg gehen, um Texter zu werden. Ich hatte keine Ahnung, was man denn als Texter so macht, und habe dann einen Copy-Test ausgefüllt und habe dann erfahren, dass man als Junior-Texter Summe X verdient, und das war für mich ein Haufen Geld. Ja. Und als sie dann gesagt haben, ja, komm mal nach Hamburg, und ich dann habe ich mein Praktikum angefangen, und dann habe ich in dieser Agentur hochgepokert und wollte nach 3 Wochen schon Junior-Texter werden.
Ach geil.
Ja, und dann wurde ich laut angeschrien von meinem Boss. Ich habe hier auch 6 Monate Praktikum gemacht. Aber am nächsten Tag hatte ich den Vertrag auf dem Tisch, und das war für mich doch, glaube ich, so auch das erste Mal, das war ja der erste berufliche Erfolg. Mhm. Und dann wurden auch Kampagnen gemacht, und ich habe ein paar Preise gewonnen. Und
welche?
Wenn du auf meine Seite gehst, da müsstest du nochmal gucken. Aber das war alles quasi, das meiste davon war mit einer Sache, mit einem Kalender für ein Tattoo-Studio in Hamburg. Mhm. Und da gab es dann die Gold Medal, in dem Sinne gab es dann noch einen, glaube ich, einen silbernen Nagel oder einen Bronzenagel und all möglichen Schnickschnack.
War das etwas, was dich stolz gemacht hat? Oder hast du dann, weil du hast gerade gesagt, dass der Kopf hat über das Herz gesiegt. Mhm. Das bedeutet, in der Zeit, also das schließe ich jetzt daraus, kannst du ja nicht zu 100% glücklich gewesen sein, mit dem, was du zumindest tust. Wenn man so einen Preis bekommt, ist es dann einfach nur ein bisschen Opium, dass man so ein bisschen sich selber auch beruhigt und sagt, naja, wird schon das Richtige sein. Oder hast du immer gespürt, da geht noch was, da ich will noch was anderes.
Weißt du, das Lustige war dieses, dass ich das selber gar nicht so gemerkt habe, aber mein Körper hat das gemerkt.
Aha.
Ich bekam irgendwann, ich wurde sowieso öfters krank, und dann bekam ich irgendwann eine Gürtelrose. Mhm. Und dann meinte mein Arzt, mein Hausarzt, ob ich denn glücklich sei bei der Arbeit. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Mhm.
Und dann war, der hat den Punkt getroffen.
Ja, total. Und da war es so, und dann kommt aber alles so auf einmal, wenn einmal so der Durchbruch ist, so wie mein Körper kann sich gegen mich wenden, weil ich nicht oft genug Nein sage, und weil ich und ich kann den Leuten und der Agentur, bei der ich gearbeitet habe, null Vorwurf machen. Mhm. Es war ja nur eher so, ich habe mir so ein bisschen eingebildet, das wäre kreative Arbeit genug. Mhm. Nur zwischendurch war es für mich, dass die Werbung auch, also ich kann Nestbeschmutzer sein, aber ich fand Werbung im Inneren, was wir da tun, einfach so falsch, so scheiße irgendwann. Und aber da noch gar nicht so. Es war eher so ein, boah, das kann es nicht sein. Und vor allen Dingen arbeitest du ja leider, die Kreativen arbeiten ja auch mit Beratern zusammen, und die Berater sind nichts, sind, irgendwann merkst du so, das sind auch teilweise Beamte, und naja.
Hast du das Buch 3990 gelesen?
Ja, klar. Das war in meinem ersten Jahr, als ich gerade in Hamburg angefangen hatte, 2001. Und ich habe es verschlungen. Ja. Und ich habe die Kritik habe ich darin gar nicht gelesen. Ich habe das total überlesen und war nur, na wie geil, Koksen im Konfi, immer schön voll sein, die besten Partys und Frauen ohne Ende. Und so habe ich versucht, das dann auch zu leben.
Ja, aber ich habe auch mal ganz kurz in der Werbung gelebt, hätte ich jetzt schon beinahe, aber man lebt ja tatsächlich in der Werbung, weil man hat kein Leben mehr. Man hat kein Leben mehr. Und habe festgestellt, dass es sich um ganz viele traurige Personen da auch handelt. Und das war Klischee der Superlative im wahren Leben. Also ganz viel begegnet. Und Ich habe es nur ein Jahr ausgehalten, aber auch nur als Produktionsassistenz. Also ja, du hast auf jeden Fall mehr Durchhaltevermögen gehabt. Als du dann aufgehört hast, war das so ein richtiger Cut dann? Steffen Böttcher, mit dem werden wir auch noch quatschen, der hat ja wirklich alles hingeschmissen. War das bei dir auch so?
Bei mir war es ja so, meine Mutter hat mich eigentlich Jonas genannt. Mhm.
Okay, wir fangen jetzt ganz vorne an.
Ja, wir fangen ganz vorne an. Es war am 6. April 1976. Dass ich gemerkt habe, dass es so ein Schritt ist, war, ich hatte unter Jonas Bernschneider, ich hatte ja ein paar Preise gewonnen und so ein paar Sachen waren veröffentlicht und man konnte mich, wenn man denn wollte, konnte man mich unter Jonas Bernschneider googeln. Mhm. Daraufhin habe ich mit Errol, einem Freund, zusammen mein erstes Drehbuch geschrieben und das wurde, das kam dann 96, nee, Entschuldige, da kann ich gar nicht sagen, 2006 kam das dann und war halt so Primetime, richtig Viertel nach 8 pro 7. Und da, als wir gefragt wurden, also wir sollten unsere Namen nochmal angeben, damit wir ja im Vorspann und so laufen, und da ist mir eingefallen, dass ich noch aus meiner Zeit in Köln, da gab es ein Produktions-AK im Kölner Filmhaus, und da hatte ich mir den Namen Ben Bernschneider irgendwann mal weggeholt. So. Und das hatte ich aber dann auch wieder vergessen. Und ich wusste nur, dass wenn dieser Film, sollte der ein Erfolg werden, sollte irgendwas passieren, dann möchte ich nicht, dass es dieselbe Person ist, die für die Werbung, die sie gemacht hat, zu finden sei.
Aber nur ganz kurz, das war dieser Cut, also du hast...
Ich habe mich gehäutet quasi und ab da war es Ben Bernschneider und da gab es überhaupt kein Zurück mehr.
Aber als du aufgehört hast, Texter zu sein, bist du zum Drehbuch direkt oder hast du gesagt, ich will einfach einen Film machen? Oder was war denn dieses, was mache ich jetzt? Also meistens hört man ja dann auf und dann muss man sich erstmal...
Es war von einem Tag auf den anderen.
Ja.
Und dann spielen da so Sachen rein. Jimmy Eat World hat ein neues Album rausgebracht. Und
war auch schon auf einem Konzert von denen.
Ja,
aber war ich sehr, sehr klein. Wie jetzt auch noch.
Ja, ich bin alt und deshalb kannte ich schon ein paar Alben. Und ich war... Das war so richtig so... Okay, ich habe ja gar keine Tattoos. Und warum habe ich denn Jimmy Eat World seit Jahren nicht gehört? Und warum mache ich überhaupt nicht das, was ich gerne machen möchte? Und wo bin ich hier eigentlich? Ja. Und dann habe ich innerhalb von einem Sommer... alles nachgeholt und habe eine Videokamera gekauft und habe eine Mystery-Serie gedreht. Also mit uns, mit Errol und mir in der Hauptrollen und in den Hauptrollen. Und das waren immer so 5-minütige Folgen.
Yeah.
Und dann führte eins zum anderen und dann durften wir für ProSieben, sollten wir eine Serie pitchen. Und dann hatten die irgendwann angerufen und gesagt, ihr habt die Serie leider nicht bekommen, aber wir fanden das Skript so gut, wir machen daraus einen Spielfilm.
Geil.
Und dann schon ein Jahr später.
Und wie hattest du den Kontakt zu ProSieben noch? Durch deine Texterzeiten oder?
Nee, das war, wir hatten hat eine Art Agent und der hat irgendwie, glaube ich, jeden angeschrieben, den er kannte und dann ging das über Umweg und irgendwann landete das da in der Redaktion.
Ich verstehe, okay.
Und genau, so kam das dann. Und dann... kam Gonger. Und das war quasi so der harte Bruch.
Ja. Du hast gerade gesagt, du hast alles auf einmal nachgeholt, auch Tattoos.
Hm. Du hast schon gelesen,
yeah.
Mein erster, nee, das war mein, was hattest du gefragt?
Die größte Dummheit meiner Jugend.
Ach so, mir ist einfach nichts Besseres eingefallen als ein scheiß Tribal.
Du hast ein Tribal?
Ja, hier.
Wie geil ist das denn? Wie alt warst du?
18.
18 Jahre. Ja. Ja, aber das ist das auch, was eben Eltern und so einem sagen, so mach das nicht, du wirst es bereuen. Bereust du es jetzt?
Nein. Weil das, ich finde, das geht nicht. Umso mehr Erfahrung du hast, wenn du dich mit Menschen unterhältst, denen du im Gesicht ablesen kannst, die haben schon mal was falsch gemacht, die hingen schon mal an der Flasche, die haben... Diese Menschen sind so reflektiert, angenehm. Du kannst dich so viel besser mit ihnen unterhalten. Diese Erfahrungen sind so, so dermaßen wichtig. Und außerdem ist jedes Tattoo doch ein... Im Grunde genommen schwarz auf weiß. Was sagt man denn? Es ist ein Zeitzeuge. Ein Zeitzeuge, den du ja nicht. Was willst du denn machen? Den kannst du halt mal nicht unter den Teppich kehren. Und ich finde, das ist total okay und auch wichtig und auch zu wissen, ich habe mich. Es gab eine Evolution. Ich habe mich davon weiterentwickelt
Aber warum reden wir dann nicht darüber? Also wir reden ja jetzt darüber, aber es ist ja tatsächlich selten und es gibt jetzt bestes Beispiel Internet. Da zeigen wir, was läuft geil, was für einen Job habe ich gerade, was für ein Foto, was für einen Film habe ich gerade gemacht. Warum wird nicht darüber über Scheitern gesprochen? In Amerika ist es beispielsweise ein bisschen anders. Da darf man ruhig scheitern, man darf drüber reden, da geht es ums Aufstehen viel eher. Was ist jetzt hier das Problem in Deutschland?
Ich weiß das nicht.
Was sollen wir tun?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ich finde,
Sprichst du denn gerne über
es hat sich ein
Scheitern?
bisschen verändert, so dieses, ich meine, du lässt dich doch auch nicht mehr. Früher hattest du das Gefühl, okay, das geilste Foto wird dein Profilfoto und dann werden mir alle das abkaufen. Aber das ist ja, wir glauben ja auch nicht das, was wir sehen, also, oder? Also kein Profilfoto der Welt gibt mir ein Gefühl dafür, mit wem ich da rede.
Ja, aber lustigerweise funktioniert es trotzdem auf eine gewisse, aber das ist so eine Masse dann eher. Und also ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich finde es sehr frustrierend, wenn man ein Selfie hochlädt. Wobei, das ist ein bisschen widersprüchlich. Warum lade ich denn dann ein Selfie hoch, ne?
Du weißt, dass ich der größte Selfie-Gegner
Ja, dann guten
aller Zeiten
Tag.
bin.
Weil wenn ich eins hochlade, kriege ich so viele Likes und wenn ich jetzt meine Arbeit, für die ich Monate, Jahre, was weiß ich, gearbeitet habe, dann kriege ich nicht mal die Hälfte und ich denke mir so, euer Scheiß ernst, aber andererseits, warum lade ich denn dann ein Selfie hoch? Ne? Also da bin ich schon kritisch auch.
Also ich muss einfach sagen, aber du kannst auch kritisch mit deinem Publikum sein und sagen, das ist okay, das ist auf dieser Unterhaltungsbasis, aber eigentlich dieses Gefühl, du hast doch als, ich sage jetzt mal als Künstler im weitesten Sinne, ne, egal was du machst, wenn du einen erfolgreichen Snapchat-Channel machst, du unterhältst die Leute und das ist künstlerische Arbeit, fertig. So. Aber selber zweifelst doch immer daran, ob das wirklich gut ist und wirklich. Und Leute, die ankommen und das für das Größte halten, du nimmst die nicht wirklich ernst, weil du bist immer noch eigentlich so der dir und deinem Geschmack und etc. am nächsten ist. Und die Hälfte der Leute kannst du doch nicht für voll nehmen. Und deshalb, wenn die das liken, ich verteufel das sehr und würde mir das anders wünschen, aber
Lässt du dich denn viel von Social Media auch beeinflussen?
ich hab ja nichts, ich habe ja kein Social Media Erfolg in dem Sinne. Ich habe 12.000 Instagram-Leute oder
Das
was auch
ist
immer.
ganz viel mehr als ich habe. Und ab 10.000 ist man ja schon dann Influencer.
Ab 12.000 ist man Influencer.
Also ab 10. Habe ich mir sagen lassen, wenn das K da steht, ist das gut.
Alles klar, ja. Gut.
Ja, kannst dir jetzt Sachen schenken lassen.
Ja, von wem? Und das ist auch so das Problem. Ich habe ja nichts gegen zum Beispiel, es ist ja für mich kein Sellout, wenn jemanden, was ich übrigens auch, ich finde, das ist das Schlimmste, diese Blogger-Scheiße, ne? Also jetzt mal, wir machen hier gerade was, aber dieses einfach nur, ich bin da und halte Produkte in die Kamera. Und das ist das Einzige, was ich daran gut finde, ist, dass da eine Person einen Weg gefunden hat, Geld zu verdienen. Und scheinbar andere Leute, die das suchen, auch die Möglichkeit gibt es zu gucken, aber ich kann keine 2 Sekunden kann ich mir diese Scheiße angucken. Ich finde das ganz
Ich
furchtbar.
habe die auch früher recht verarscht, bis ich dann selber welche kennengelernt habe und sie auch noch gut fand und nett fand. Und dann wirst du ja empathischer, ne? Und ich sag ja immer, wenn ein Mensch das macht, worauf er Bock hat, wenn er sich nicht verbiegt und wirklich, ne, dann ist das ja immer so geil. Fühle ich nicht, ich selber nicht, ne, aber ich fühle auch nicht, wenn du bei der Sparkasse arbeitest, dann verstehe ich das auch nicht, aber ich lasse dich dein Ding machen, so. Aber in dem Moment, wo sich jemand verbiegt, dann wird es halt ekelhaft, finde ich. Dann merkt man so, okay, du machst es eben wegen dem Geld oder so. So, wir waren jetzt bei der größten Dummheit deiner Jugend, das war ein Tattoo. Was war denn die schönste Dummheit? Also Jugend, ich schreibe sie gerade nicht Jugend, aber 2015. Was war
Mir ist wirklich nichts eingefallen.
da?
Aber ich habe 2015, kurz bevor ich, ich habe ein Buch gemacht, Tales of an American Summer, und da war ich wirklich, also finanziell ging es mir da eigentlich ziemlich schlecht.
Du bist mein Kreditkartenbruder.
Ja, absolut.
Da war der Moment, da wusste ich...
Nee, nee, das ist, da gibt es überhaupt keinen, und die Dümmen, jeder, meine Eltern, wer auch immer, hätte ja gesagt, naja, wenn man kein Geld hat, kann man auch kein Geld ausgeben. Das ist ja grundsätzlich falsch.
Ja.
Es gibt Kreditkarteninstitute, es gibt Banken, die dir sehr gerne Geld leihen. Und nee, und dieses Ding zu sagen, pass mal auf, ich jag einfach zwei Kreditkarten komplett alle und nicht Kreditkarten mit ihren lächerlichen 2000 Euro Dispo, sondern wir reden von einem richtigen und die jag ich komplett weg, weil was nicht sein kann, ist diese, also für alle Bereiche anders. Wenn jemand in der Bank arbeitet und der hat sich das, hat das durchgeplant und er weiß ganz genau, ich bekomme jeden Monat 3500 Euro raus und damit ist mein Leben fertig geplant. So, mir macht es sehr doll Angst, wenn ich einen Tunnel sehe und nicht, also wenn ich da am Ende des Tunnels keinen eigenen Hubschrauber sehe, dann bekomme ich Angst. So ein bisschen. So. Und dieses, die sich selber, du möchtest gerne was machen, machst es aber nicht, weil dich irgendwie nicht, also es gibt, ich finde, es gibt nicht so viele Sachen, die einen an irgendwas hindern sollten und dürften. Denn wenn du es von Herzen willst und auch eine Idee hast, was du dann machen könntest, dann glaube ich immer daran, dass es der richtige Weg ist. Und so habe ich das Buch gemacht und das Buch hat sich extrem gut verkauft und das, was da auf meinen Kreditkarten war, war dann überhaupt gar kein Thema mehr. Und ich finde halt so wie der beste Rat, also du musst das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommen kann, ja, ist auch der beste Rat, der dümmste beste Rat, den ich je bekommen habe, ja, wahrscheinlich. Und ich finde auch wirklich, man muss auch immer überlegen, also wenn ich was haben will, wenn du dieses Ding, man sagt ja immer, Frauen, wenn die Schuhe sehen, werden die wahnsinnig, und du hast doch gar kein Geld, um dir 250 oder 400 Euro Louboutins zu kaufen, aber wenn irgendwer dir das Geld leiht,
ja,
dann ist das sein Problem, so ein bisschen. Und du, also ich weiß, ich finde, Träume sollte man sich erfüllen. Mhm. Wir sind jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil das ist auch, das geht vielleicht auch in die falsche Richtung. Aber es ist so, das Gefühl, dass du hast, wenn du dir Träume erfüllst. Und das ist jetzt noch nicht mal einfach nur materieller Art oder finanzieller, einfach mal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, nein, ich mache das und ich erfülle mir einen Traum. Dieses Glücklichsein ist ja, das finde ich, also viel weiter kann es ja gar nicht gehen. Was soll denn passieren? Also
ich finde es total schön, dass du das sagst, weil es tatsächlich vor kurzem eine kleine Diskussion in unserer WG auch gab. Ein Kumpel von mir, der auch Kameramann ist, fliegt nach L.A. und schreibt, hat jemand Bock mitzukommen? Ich war natürlich finanziell ein bisschen schwierig. Es war nicht so gut, weil das Finanzamt auf einmal um die Ecke kam und mich geschätzt hat. Und dann wollen die ja ganz schnell immer Geld, ne? So, jetzt hat mein Mitbewohner zu mir gesagt, Maggie, das ist doch ganz einfach. Rational betrachtet. Wenn du das, also ich muss anders ansetzen. Kameramann will nach L.A. Ich würde gerne mit, sage aber, pass auf, ich habe da ein Projekt, das heißt Scheitern für Anfänger. Paul Ripke wohnt jetzt in L.A.
Was?
Dann habe ich gesagt, ich fliege mit nach L.A., wenn Paul Ripke für so ein Interview zusagt. Ich habe gedacht, der sagt eh nicht zu, und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, das Problem in Anführungsstrichen war, Paul Ripke hat innerhalb von 30 Sekunden zugesagt. Also ich will nach L.A. So, jetzt habe ich gewusst, finanziell nicht so geil, sagt mein Mitbewohner, naja, sieh es mal rational. Wenn du die finanziellen Mittel hast, dann fliegst du nach L.A., weil ich große Angst davor habe, dass er spontan absagt, weil irgendwo wieder eine Weltmeisterschaft ist, die er fotografieren muss. Ne? Man weiß, der Beruf ist ja ein bisschen schwierig. Er sagt ja eben, ne, rational, hast du das Geld, dann fliegst du hin, hast du das Geld nicht, dann machst du es nicht und wartest, bis er halt wieder in Hamburg ist. Und in dem Moment, wo er mir das alles erklärt, fasse ich mir an die Stirn, an meine Backe und sage, oh, guck mal, eine Wimper, ich wünsche mir das jetzt einfach. Also das ist so, es war so total bekloppt und die haben mich auch wirklich, die haben halt, vor allem er behauptet bis heute, ich hätte mir die Wimper ausgerissen. Das stimmt nicht, ja. Und was ist passiert? Ein paar Wochen später, ein paar Jobs reingekommen, mit der Mutter auch geredet und gesagt, du, hör mal, ich habe da die Möglichkeit. Und einfach gesagt, hey, ganz ehrlich, die geilen Geschichten passieren doch nicht aus so einer Vernunft heraus, aus so einem Geplanten heraus oder so. Es ist manchmal ein Bauchgefühl, das dir sagt, mach das jetzt bitte einfach. Und danach fragt dich jeder, wie hast du das gemacht? Ne? Davor fragt jeder, warum machst du es? Also manchmal muss man einfach irgendwie seinem Bauchgefühl folgen.
Ja, vor allem ist es aber auch so, wenn du damit auf die Schnauze fällst, mhm, und dir jetzt das Gepäck geklaut wird, ja, in L.A.
Und sag das nicht, ich habe so Angst davor.
Achso, wegen deinen ganzen Schuhen. Nein, ich finde, und das ist genau dieses Ding. Du, aus einem, das, was ich halt viele Jahre gemacht habe, aus dem Sicherheitsdenken, mhm, und deine Comfort Zone ist ein falsches Beispiel, aber ich finde, du musst bei allen Sachen Vollgas geben und einfach damit auch rechnen, mhm, dass du dein Herz vor die Wand fährst. Aber das, was dann passiert, also diese Niedergeschlagenheiten, dieses ganz schlimme Tief, das ist das Einzige, was dich wieder in irgendwelche Höhen heben kann. Und das ist ja noch nicht mal beruflich, es ist ja auch privat. Ich finde, du solltest auch ganz doll verliebt sein, ganz doll verknallt und alles auf eine Karte setzen. Und wenn dir da jemand das Herz bricht, dann ist es aber auch, da kommst du nie wieder, kommst du besser und Erwachsene aus so einem Ding wieder raus. Deshalb ist dieses ganze, ja, ich verstehe Leute auch nicht, die ganz früh sich an irgendwas binden. Und ich meine überhaupt nicht Beziehungen. Ich meine nicht, aber an irgendwas aus Sicherheitsdenken, aus zu sagen so, ja, dann werden wir hier bleiben und dann wird es jetzt so und dann wird es jetzt. Es gibt immer noch die Schnittmenge, die sagt, nein, aber ich wünsche mir das so und ich habe vor Veränderung habe ich wirklich Angst und das ist scheiße und das ist normal, das ist total normal. Nur ist, auf der anderen Seite darf man sich aber nicht beschweren, wenn man sagt, also der hat ja ein Leben und der macht ja dies und das ist, also du könntest auch. Du willst aber unbedingt jetzt ein Kind kriegen, du möchtest einen Hund und du möchtest ein Haus. Gute Nacht, du hast dich verabschiedet von dem Projekt.
Das ist mein Icebreaker. Wir brauchen, glaube ich, keinen. Oder fühlst du dich schon danach, dass dir der Gesprächsstoff ausgeht? Ja. Findest du es bisher angenehm? Ich habe das gestern schon mit Ben gemacht. Ben hat unheimlich geschimpft und hat gesagt, Hammer. Ja.
Wo hast du Hammer gemacht?
Köln.
In seinem Studio.
Ach, du bist heute erst gekommen. Ich dachte, du machst hier noch so Daub oder sonst wen.
Wen?
Bist du mit David Daub nicht so dick?
Ach so, doch, ich kenne ihn, aber der ist doch... Ach so, der ist Hamburg. Also nicht, dass du gescheitert wärst. Genau, wie ist das eigentlich, wenn man eine Anfrage bekommt, hey, Ben, ich möchte mit dir über Scheitern sprechen.
Ich glaube, du hast es ein bisschen anders eingeführt. Du hast gesagt, eigentlich reden alle Leute immer nur lebenslauftechnisch und so über die schönen Sachen. Ich möchte mal darüber reden, was falsch gelaufen ist. Und wir haben uns ja kennengelernt bei Click, Click, What, What.
Genau.
Und ich habe dich dann noch irgendwo hingefahren.
Zum Bahnhof.
Ich habe dich dann noch zum Bahnhof gefahren und du warst so ganz, 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 ich mag Menschen wie dich, die so ganz, nochmal so ganz eigentlich eher so schüchtern und aufrichtig sind und da habe ich dir ja schon gesagt, dass egal, was du tust, ich bin dabei. Und das Thema, auch wenn du gesagt hättest, heute zeigen wir unseren Hintern, ich wäre dabei. Darf ich jetzt schon gucken?
Ja, du darfst gucken.
Soll ich das vorlesen, ja? Also bei mir steht, you will live on a beach and smoke pot. Für die nicht Englisch sprechenden. Ich werde an einem Strand leben und Gras rauchen.
Ist doch schön. Und ich habe, alle Anfang ist leicht, erst die Vollendung ist schwer. Und da würde ich gerne eine Brücke schlagen, weil du nämlich gerade unsere Autofahrt erwähnt hast.
Ja.
Und zwar, diese Autofahrt war tatsächlich unglaublich wichtig für mich, weil erstens, ich wollte eigentlich nicht zu diesem Interview kommen. Ja. Ich habe nicht recherchiert, wer ihr seid. Ich dachte nur, okay, drei Fotografen wollen Schwanzvergleich, wie ich das von vielen Fotografen kenne. Hier, wer der Größte, wer der Tollste, wer die bessere Technik hat. Und am Ende habe ich aber herausgefunden oder festgestellt, dass ihr erstens euch das alles auch selber beigebracht habt, also auch nicht die großen Technik-Freaks seid. Dann habt ihr mich nicht von oben herab behandelt, was ich auch sehr, sehr schön fand. Und im Auto dann...
Himmels Willen.
Ja, aber habe ich schon oft erlebt.
Ja,
gerade von Fotografen. Und während der Autofahrt haben wir über unsere Crowdfunding-Projekte gesprochen. Und ich hatte so ein Problem damit, zu Click, Click, What zu gehen, weil zu der Zeit mein Crowdfunding-Projekt schon finanziert war, 16.000 Euro, alle waren glücklich. ich würde jetzt gerne sagen, inklusive mir, und es soll nicht undankbar klingen, aber ich war nicht glücklich. Und ich habe dir das erzählt und dachte, okay, der wird mich jetzt richtig scheiße finden wahrscheinlich, wenn ich ihm jetzt sage so, hey, ich habe das geschafft, aber irgendwie, ich bin kaputt, ich bin ausgelaugt und irgendwie, dann hast du mir eine wichtige Frage gestellt. Du hast zu mir gesagt, als die Kalender bei dir ankamen in den Paketen, hast du dich da gefreut. Und jeder Mensch würde ja denken, da rennt man darauf zu und sagt, ja. Yeah. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, nein, ich habe mich nicht gefreut. Ich hatte Angst, diese Pakete aufzumachen. Und du hast gesagt, verstehe ich. Warum?
Na, und das ist genau das, was ich ja meine. Du hast einen Standard für dich, der als Künstler immer ein bisschen schwer zu erfüllen ist. Mhm. Und das sollte man eigentlich nicht sagen, weil man den Leuten, die eigene Arbeit schätzen, du möchtest dir einen Grund geben, das zu mögen, was du da machst. Aber es wird immer so sein, dass du dich eher an die Leute hältst, die deine Arbeit kritisieren und dich eher, weil du bist, ich glaube, es ist so richtig, richtig erfüllt, weil dann gäbe es ja auch nichts mehr. In dem Moment, als Tales of an American Summer gedruckt war, ich hab das Buch nicht einmal durchgeblättert. Ich war mit meinem Kopf bei Return of an American Summer. Bad Sheriff, die Hälfte der Welt hat es noch nicht gesehen. Und ich stecke mitten im Nächsten. Und ich glaube einfach, dass es normal ist. Und die Glückfindung auch der Weg dahin ist. Und das daran arbeiten und machen und tun. Und du hast es aber auch schon 10.000 Mal gesehen, diesen Kalender. Und für dich ist es nicht, was es ist. Also ich finde ich auf jeden Fall total normal und finde ich irgendwie auch gut. Weil ich finde zum Beispiel, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die zu stolz auf ihre eigenen Produkte sind. Also das kann nicht sein. Mhm. Weil dann hast du dich selbst überrascht und das wäre ja scheiße. Das ist ja noch nicht mal so, wie du es dann machen wolltest. Das ist ja wie so ein, als wäre es eine Überraschung, dass es gelungen ist. Das ist ja kacke. Ich finde, immer weitermachen. Was aber gut ist, und deshalb war die Autofahrt auch gut, ich glaube, das ist so also ich habe ständig, also für mich, ich bin nahezu manisch-depressiv, entweder ja. Ich stecke da drin oder ich bin auch teilweise sehr, sehr, sehr traurig und fühle mich unerfüllt und weiß nicht, ob das alles richtig ist. Also das Normale, aber ich glaube, dass es wichtig ist für kreativ Schaffende, sich darüber zu unterhalten, mal ehrlich zueinander zu sein und mal ein Bier zu trinken und darüber zu reden. Und das ist, da reden wir dann über Scheitern, genau das, was du sagst. Und das ist vielleicht doch ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite, wir reden ja auch jetzt darüber, warum wird nicht mehr auf Facebook oder auf wo auch immer darüber geredet. Da hat es vielleicht auch keinen Platz, weil von meinen Freunden zum Beispiel ist keiner bei Facebook, glaube ich, oder so. Und deshalb, ich finde, das ist eine gute Plattform, eine Möglichkeit, seine Sachen anzubieten und aber mehr nicht.
Wann hat denn jemand zu dir mal gesagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht?
Das hat das letzte Mal, und was auch stimmt, man muss auch dann, in dem Moment habe ich gedacht, ich schlag dir deine Scheißszene ein und jeden einzeln. Da habe ich getextet und zwar war das für ein Pharmaunternehmen und ich wurde direkt am ersten Tag krank. Und auch wieder genau dieses Ding, ich habe ein Sonnenverhältnis in meinem Körper, ich kriege Herpes, ein Schlaganfall und muss kotzen, wenn ich irgendwas mache, nur des Geldes wegen. Und so war das auch. Ich habe diesen Pharma-Job angenommen und habe ich das getextet. Dachte ich bin erkältet, ich muss sterben. Und am Ende von dem Ding sagt der Typ auch noch, ja, das ist alles okay und so, aber man merkt schon, also Pharma kannst du nicht. Wie bitte? So irgendwie, und das einen Tag später, zwei Tage später, habe ich gedacht, na klar, und wie du recht hast, sonst würde mir das leicht fallen, sonst würde ich das gerne machen. Und das war aber auch beim Texten so, dass es gibt den Unterschied zwischen man kann etwas und man ist richtig gut darin. Und diesen Bereich des richtig gut, den wirst du, egal in welchem Metier, nur erreichen, wenn du mit deinem Herzen voller drin steckst. Wenn ich an meinem Skript arbeite, wenn ich im Schnitt sitze, wenn wir irgendein Projekt haben, dann arbeite ich 23 Stunden am Tag an diesem Projekt und kann auch nicht verstehen, wenn jemand anders sagt, boah, Alter, sag mal, darf ich bitte 2 Stunden schlafen? Warum willst du schlafen? So, und das ist es, deshalb ist es total wichtig, sich da nicht irgendwie, die Pyramide von jemand anderem aufzubauen, bei dem du angestellt bist, in deiner Sache, hinter der du nicht stehst. Das geht nicht, das kannst du nicht machen, du machst deinen Job scheiße. Ja. Das ist so wie Kellner, die dich anblaffen und irgendwie scheiße zu dir sind. Dann sage ich, bitte, sei nicht, also bediene nicht nur mich, aber sei auch kein Kellner. Es gibt Leute, die gehen so dermaßen darin auf, die lieben das, was sie tun. Das spürst du auch. Und ich finde, perfekt wäre natürlich, wenn jeder wirklich nur das machen würde, was er gerne macht. Und dafür muss man scheitern.
Ja. Wenn man Künstler ist, dann also es heißt doch immer, hinter jedem Künstler steckt eine Frau, die dir den Rücken frei hält. Du bist auch verheiratet. Mhm. Kommt deine Frau denn mit deinen Projekten und mit deiner Vielfältigkeit, und das ist ja bestimmt alles total intensiv, du bist ja dann wahrscheinlich voll in deinen Projekten immer drinnen, stärkt dir die auch den Rücken, oder gibt es so Phasen, wo sie dann auch manchmal sagt, du, es wäre jetzt ganz nett, wenn wir mal essen gehen könnten und du jetzt nicht in deiner Arbeit die ganze Zeit bist? Weil ich stelle das immer sehr fest, ich würde mich eigentlich nicht als egoistischen Menschen, aber ich bin schon sehr mit mir beschäftigt. Mhm. Ne? Und ich merke schon, dass das in meinem Umfeld, und also von der Beziehung kann gar keine Rede sein, eben weil ich so konzentriert auf meine Sachen bin. Und da hat ein Mensch gar keinen Platz, leider Gottes. Mhm. Und ich stelle mir das immer unheimlich schwierig vor, wenn mein Gegenüber nicht zu 100% hinter mir steht, wie soll das funktionieren? Ja.
Also meine Frau ist Schauspielerin, auch eine ganz tolle, aber es gibt keine egoistischen, egomanischen Menschen als Schauspieler. Mhm. Deshalb, nein, das ist ein Scherz. Nein, aber die ist ja selber sehr beschäftigt mit ihrem Kram.
Und kann das dann auch verstehen wahrscheinlich.
Ja, nee, voll. Pass auf, das Ding bei mir ist halt, ich brauche die Zeit, sagen wir, von 5 Uhr abends, 6 Uhr abends bis 1, 2 Uhr nachts, die brauche ich für mich. Die muss ich zum, das hört sich jetzt doof an, aber die brauche ich zum Denken. Und da sitze ich zu Hause, arbeite an Projekten, trinke Bier, aber was ich zum Beispiel, was ganz komisch ist, ich kann das nicht so gut, wenn ich alleine bin. Also, meine Frau muss irgendwo im Umkreis sein und ihre Sachen machen. Also irgendwie, was wir total gut können, ist leise zusammen sein.
Das ist doch das Schönste ever. Yes. Wenn du das erreicht hast, das ist doch genial.
Nee, das ist ganz wunderbar. Und das können wir auch die ganze Zeit. Und das ist so... aber ich habe auch immer das Gefühl, dass alles, was ich mache, mache ich natürlich auch ein bisschen so für sie.
Geil.
Und nein, also da völlig unterstützend. Alles ganz wunderbar. Aber wir sind natürlich auch, sie ist ja auch ein Soapy. Mhm. Und ich finde Soaps und das ist, wir können also auch total darüber reden. Mhm. Und ich weiß es ja auch, die Projekte und die Sachen, die ich mache, da muss sie mir noch nicht mal sagen, dass sie das irgendwie...
Könntest du dir, oder hattest du mal sogar eine Partnerin, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun hat? Mhm. Hat das dann funktioniert? Also offensichtlich hat es nicht funktioniert, aber...
Wären wir noch zusammen, meinst du? Nee, der größte Faktor hing auch mit einer Beziehung zusammen. Im Grunde, ich glaube, bei jeder Therapie, deshalb ist vielleicht Therapeut sein auch total einfach, es geht ja immer nur darum, das größte Problem, alle Angstattacken, alles, was Menschen bedrückt, liegt immer darin, dass die Menschen ja nicht Nein sagen können. Und das ist, du lässt dich, du gehst mit deiner, aus Verpflichtung mit deiner Mutter, mit deiner Tante, gehst du essen an einem Tag, an dem du das nicht machen möchtest, du machst einen Job, den du nicht machen möchtest, du machst Sachen, und das summiert sich, und irgendwann ist halt der Punkt, du führst überhaupt gar kein selbstbestimmtes Leben. Und so war das, dass ich total lange mit einer, also total lange ist völliger Bullshit, ich war noch nie Single. Hm. So
wirklich? Du bist einer von diesen Menschen, die nie Single sind.
Ich war 6 Wochen, war das längste, was ich in meinem Leben Single war.
Wie macht man das? Lehre mich, Meister.
Nee, wie lehre? Das ist ja, andere würden das ja als Fehler bezeichnen. Also vorher früh, weil vielleicht auch Scheidungskind, ich konnte nie wirklich allein sein.
Nee, Quatsch, du kannst deine Geschichte natürlich weitererzählen.
Nee. Ich finde das total faszinierend.
Ich bin das komplette Gegenteil.
Ja, aber das Ding ist ja zum Beispiel auch, du, um mal Single zu sein, müsstest du ja auch mit einer Frau mal in die Kiste hüpfen. Und damit klarkommen, dass daraus nicht mehr wird. Und ich bin aber, wenn mir der kleine Finger nicht gefällt und ich nur das Gefühl habe, die ist nur ein Tick zu dumm oder die, wenn mir irgendwas nicht gefällt, ich könnte niemals, egal wie voll ich bin, mit einer Frau ins Bett gehen, ja. bei der ich nicht das Gefühl hätte.
Ja, aber das ist für mich auch nicht so.
Für den Moment könntest du die Frau meiner Träume sein.
Ja. Gut, das ist bei mir auch nicht so.
Und dann ist man zusammen und dann kann man immer noch nach 2 Jahren merken, mich stört es, dass du immer mit Batterien nach mir wirfst.
Ja, ja. Aber kommen wir zurück zu der Frau, die ich weiß leider nicht, was mit der Frau war.
Nee, es war nur so, dass das war auch so ein Punkt, dass ich aus anderen Gründen mit der zusammengeblieben bin und da auch unheimlich viel von meinem... während der Texterzeit. Und nun habe ich viel von meinem eigentlichen Profil und von dem, was mein Herz mir sagt, Tolles, so zurückgesteckt habe, weil es so einherging mit dem, ich habe Erfolg. Finanziellen. Und das war schlecht. Aber das ist so wie in jedem, wie in Jerry Maguire, in jedem Film, wo du da mit der Zicke zusammen, wo er von denkt, oh, warum bist du denn mit der Zicke zusammen, mit der Erfolgreichen und warum? Das war genau so.
Ja.
Und durch die Therapie war das dann auch so ein Ding, wenn du lernst, irgendwie mal zu sagen, nein, das ändert alles und das ist auch ein, dann merkt man halt, also auch ein Scheitern, um zu diesem großen Thema Scheitern zurückzukommen, dass du auch, ja, einfach vieles gemacht hast, was nicht so schlau, nicht so richtig.
Ich finde das aber total interessant, wie du das dargestellt hast oder gesagt hast, weil ich glaube, dass viele Menschen gar nicht das machen, was sie möchten. Und ich habe das auch eine Zeit lang festgestellt. Aber die Frage stellst du dir auch in der Regel gar nicht. Möchte ich das jetzt gerade? Weißt du, also auch sich selber Gutes zu tun, weil man irgendwie kriegt man auch ein bisschen so beigebracht, ja, es ist nicht immer alles geil, du musst da durch. Warum? Naja. Das kann doch auch geil sein. Bei jedem Lebenslauf, bei jeder Bewerbung gibt es auch Anlagen. Ja. Die man mitschickt.
Ja, und die muss ich dir auf jeden Fall noch, die muss ich dir raussuchen.
Ja.
Bei mir ist es wirklich so, ich bin sehr sprunghaft. Und man denkt ja immer, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf, Maggie?
27, ich muss nachdenken, 27.
Guck mal, 27. Wenn ich mir jetzt meine Sachen angucke, die ich mit 30 gemacht habe, also Scham ist das falsche Wort, aber ich erinnere mich, als ich 30 war und gesagt habe, es waren die Bewerbungen, die ich mit 20 und diese Regie-Dinger gemacht habe, da habe ich gemerkt, so, ach du heilige Scheiße, das wird jetzt nie wieder passieren. Und jetzt sehe ich das, was ich mit 30 gemacht habe und ich sage, ach du heilige Scheiße, das wird nie wieder passieren. Deshalb, so ein Auslernen gibt es nicht und... bei diesen Anlagen, wenn du jetzt du hast irgendwas geschrieben von meine schlechteste Fotoarbeit, ne?
Und Absagen, genau, ja.
Also darf ich einmal ganz kurz gucken? Nein. Pass auf, nee, die schlimmste Fotoarbeit, da ist es zum Beispiel so, ich habe immer noch Leute, die jetzt meine Fotografie, diese analoge Fotografie, die unbearbeitet ist und so, immer noch mögen, aber auch so in dem ganzen geblitzten Kram rumturnen und die Fotos total gut finden. Es ist egal, was es ist, ich kann ja... es ist nicht gut. Also es ist einfach in meiner Sicht da nicht gut so und es ist scheiße. Und ich fand es aber zu dem Zeitpunkt gut, weil es ist halt total schwer. Ich könnte dir wahrscheinlich alle fünf weitere Jahre könnte ich dir wieder Fotos senden und sagen, die finde ich ganz schlecht, die finde ich ganz doof. Und ich hatte dir irgendwas aufgeschrieben, Jobs, die ich nicht bekommen habe. Ja. Das ist auch ganz schwer, also gerade, es gab mal einen Fotojob, da ging es eine Agentur, weiß ich gar nicht, Kunde ist ja egal, es war Edding oder sowas, und Den Job wollte ich unbedingt haben. Es gab nur so, es gab nur noch 4 Tage. Mhm. Und ich weiß auch, welche Agenturen hier in Hamburg angefragt worden sind. Und da habe ich aber auch an meiner Agentin vorbei, die war auch gar nicht da und das musste alles ganz schnell gehen. Und da habe ich einen KV geschrieben. Und ich habe den Job nicht bekommen. Und dann rief mich nachher die Artbayerin an, hat gesagt, wir müssen mal reden. Ich gesagt, was habe ich getan? Sie hat gesagt, du wurdest outruled bei dem Ding, weil du, ich war, glaube ich, also meine Tagesgage war unter 2, die war so 1,9 oder so. Und ich habe es nicht bekommen, weil der Kunde ganz klar gesagt hat, unter 2 stimmt was nicht. Und in dem Sinne war das ein Fehler.
Du warst zu billig?
Ja, zu billig. Mhm. Und die Ansage war aber, ja Leute, ne, das muss schnell gemacht werden, das ist denen allzu teuer, das muss irgendwie... Und ich dachte, ich bin mal so frei und habe und immer noch... Also ich meine, das steht ja auch in meinen Relationen, aber total gutes Geld, ich glaube 1,8 oder was auch immer habe ich da angegeben. Ja, aber unter 2...
Wie ist es denn, bevor wir uns deine Sachen angucken... das Thema umsonst arbeiten, darauf stoße ich immer wieder. Arbeitest du manchmal umsonst?
Eigentlich ist doch die ganze, also die Arbeit, die ich machen will, wie ich meine jetzt Bad Sheriff oder so, ist ja vielleicht on the long run irgendwas, aber na klar, das ist doch eigentlich, sieht es ja so aus, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe kein Hobby, außer Star Wars Lego Sachen zusammenzubauen, aber ich habe kein Hobby, das nicht andere Leute als Arbeit sehen. Und anders kann ich kann mir das nicht vorstellen. Dieses, ich arbeite irgendwo und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich das, was ich machen möchte. Und für alles, was dich in irgendeiner Form quält oder was nicht dein Ding ist, teuerst bezahlen lassen. Das ist deine Lebenszeit, das ist dein Herz, was da liegt. Und vor allen Dingen, wenn du gerade in Sachen Regie, muss man ja Regieinterpretationen schreiben, die manchmal 18 Seiten lang sind. Mhm. Das ist härteste Arbeit, wenn das nicht das Liebste ist, was du gerade machen willst. Und es ist ein Fliegenschiss, wenn es das ist, was... Also, ne? Mhm. Ich schreibe auch ein Skript mit 120 Seiten so, wenn es das ist, was ich schreiben möchte. Aber 18 Seiten für einen Kunden, mit dem du nicht gerne arbeiten möchtest, ist 3 Wochen Qual.
Ja, ja, ja. Aber es ist so schwer messbar für die Leute. Irgendwie denken die, ach, kreativ, das macht Spaß, also der kann ja gar nicht so viel Geld verlangen. Wobei jetzt bei Edding...
Von Kundenseite würde ich sowieso mal total, absolut die Fresse halten. Ja. Weil das ist so... Und das musst du denen natürlich... Das muss auch rüberkommen. Denn im Grunde genommen ist es ja so, der Einzige, der an dem ganzen Ding wirklich verdient, ist dein Auftraggeber.
Ja.
So. Und wenn der nicht daran verdient, dann macht er das auch aus Liebe und dann entsteht ja eine ganz andere Beziehung. Mhm. Und dann mache ich das auch. Mhm. Und für einen guten Zweck ist auch noch was anderes.
Mhm. Das ist gut zusammengefasst.
Ne, eigentlich ist es doch also nein, kein Mensch sollte sich aus irgendwohin verarschen lassen. Und vor allen Dingen ist es auch so, wenn du irgendwas nicht unbedingt machen möchtest, setz den Preis doch so hoch an, weil wenn du die Absage bekommst, ist doch das schönste Gefühl überhaupt. Oder du wirst dafür vernünftig bezahlt, dass du sagst, pass mal auf, zumindest kann ich's und ich mach's.
Alright. Wenn du heute nicht Regisseur und Fotograf wärst, was wärst du dann?
Dann würde ich immer noch singen und Gitarre spielen. Also es gibt quasi 2 Band- und Musikkarrieren, die abgebrochen wurden oder nie zustande kamen. Und das war einmal 96, 97 haben wir ein Album rausgebracht. Das war halt damals die Zeit, es war Crossover. Klang alles wie Doggy Dog und Biohazard und H-Blocks. Und dann gab es nochmal ein bisschen Emo-Punk in Hamburg und... Und zwischendrin gab es noch eine College-Punk-Phase, die, wenn wir das als Fehler betrachten, will ich es ja nicht, aber das ist so ein kleines Juwel aus der alten Zeit. Da, ich war in New York und hatte im Hudson Hotel Natalie Portman, bevor sie, es war noch die Pre-Star Wars Zeit, Also so richtig durchgebrochen war es irgendwie noch nicht. Auf jeden Fall war ich da, ich war ja jung, hatte meine Frau noch nicht kennengelernt und war ganz, ganz verknallt an dem Abend. Und dann sind wir zurückgeflogen und dann sind wir ins Studio gegangen und dann habe ich den Song Natalie geschrieben und habe haben diesen Song aufgenommen. Da könnte ich dir jetzt mal ein Stückchen zeigen.
Ja, bitte. Ist das eine Weltpremiere?
Ja, also so im Internet würde ich jetzt mal behaupten.
Geil. Super. Ja, dann
ich gebe dir den Song zur Verfügung und den kannst du sogar zum Download bereitstellen. Nein, auf deiner Seite, natürlich. Oh, irgendwer muss ihn dann nur mal Natalie Portman nochmal geben.
Ja, ich arbeite hart an dem Projekt und dann werde ich sie einfach interviewen und dann gebe ich auch ihr diesen Song.
Nee, die ist verheiratet mit einem ganz netten Franzosen, der ist ganz toll,
glaube ich. Du würdest nicht wollen, dass sie diesen Song hört?
Für die alten Zeiten, aber ich möchte nicht, dass meine Frau eifersüchtig ist. Also wir gucken mal.
Wenn du das hörst, wenn du deine Musik so hörst und allgemein über die Musikerzeit nachdenkst, schmerzt dich das manchmal, das nicht weiter durchgezogen zu haben oder lebst du gerade eh deinen Traum?
Pass auf, schmerzt mich in dem Sinne nicht, weil wenn du dir mal anguckst, andere Schauspieler, andere sage ich jetzt, ich bin ja keiner, aber andere Schauspieler, andere Leute, die irgendwas anderes Kreatives machen, du wirst überrascht sein, es gibt kaum einen, der nicht alles ein bisschen kann. Mhm. Die singen alle wunderbar, die können alle Gitarre spielen und deshalb so am Anfang so meinen, ja, aber jetzt wird nie jemand erfahren, wie gut ich Gitarre spielen kann und wie gut ich singen kann. Scheiß der Hund drauf, denn Millionen andere, die was anderes machen, können es auch. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ich glaube, es geht immer um so einen inneren Gerechtigkeitssinn. Und wenn du jetzt Robert Downey Jr. singen siehst, mit Sting zusammen, auf Video, denkst auch, und dann höre ich immer dieses so, ja, was kann der denn noch alles? Aber ich glaube, das ist normal. Das ist, wenn du eine kreative Sache willst, dann willst du auch die anderen Sachen machen und du steigerst dich da auch rein. Die schönen Künste bleiben immer irgendwie zusammen. Also nee, es schmerzt mich überhaupt nicht. Und ich kann ja immer noch bei Findet Nemo 5 einen Song beisteuern. Guck da mal.
Ich mach dir was klar, ich bin ja jetzt in L.A. Ben, vielen, geil, vielen Dank. Ich glaube, dass viele Leute da draußen, die uns entweder zugeguckt oder zugehört haben, schon selber in dieser Bredouille standen und nicht wussten, macht mich das glücklich, was ich gerade mache? Was macht mich glücklich? Soll ich auf mein Herz und nicht auf meinen Kopf hören? Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, nach dem Gespräch, dass man doch auf sein Herz hören sollte und vielleicht hat uns ja eben jemand zugehört, der genau da ein Problem gerade hat. Und
ich hoffe.
Ja, also es wäre sehr schön. Ich glaube tatsächlich daran, dass wenn man hört, dass es jemand anderen auch so ging und der sein Ding gemacht hat und es gut geworden ist, dass das motivierend sein kann. Das ging mir ja auch so. Ihr habt mich auch damals bei Click Click Award inspiriert und motiviert und deswegen bedanke ich mich.
Ich habe zu danken. Und vielleicht bist du ja so der nächste Domian-Nachtfalke, der den Leuten bei ihren Problemen hilft.
Das wäre schön, das wäre schön. Und für alle, die sich deine Arbeit angucken wollen und auch vor allem das Buch kaufen wollen, die Links werdet ihr alle unten, wie sagen die YouTuber immer, klickt unten in die Infobox, abonniert diesen Channel, teilt das Video, aber am Ende folgt eurem Herzen. Tschüss. Sehr schön.
Schön. Sollen wir noch snappen zusammen?